Please listen carefully.
Live Medium mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
Der November zu warm, der Oktober zu kalt, der Sommer zu spät und zu heiß. Über unsere persönlichen Wetterbefindlichkeiten können wir abendfüllend diskutieren. Dabei ist das, was sich in unseren Gefilden klimatisch abspielt, nur die Spitze eines globalen Eisbergs. Anfang Dezember tagt in Paris die UN-Klimakonferenz. Wie ernst es um das Klima steht und welche Beschlüsse in Paris getroffen werden müssen, damit Klimaschutzziele erreichbar bleiben, besprechen wir heute bei Leitmedium mit Katja Frieler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Hallo Katja.
Hallo.
Hallo.
Zu Beginn stellen wir dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Katja Frieler ist Mathematikerin und befasst sich mit den Auswirkungen des sich verändernden Klimas. Sie ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Klimawirkung und Vulnerabilität des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Dort erforscht sie unter anderem, welche Effekte die globale Erwärmung auf Mensch und Natur hat. Dafür entwirft sie zum Beispiel in dem EU-Projekt Helix Modelle, wie die Welt bei verschiedenen Graden der Erwärmung in Zukunft aussehen wird. Herzlich willkommen bei Leitmedium, Katja Frieler.
Vergangenes Wochenende lag ich relativ leicht bekleidet mit einer Hose und einem Kapuzenpulli und einer Decke in der Sonne. Das hat mir ganz gut gefallen. Kann ich sowas am 7. und 8. November guten Gewissens machen? Oder geht das schon so weit, dass man sich dann Gedanken machen muss, dass solche Auswirkungen kein normales Phänomen sind, sondern dass an anderen Ort der Welt vielleicht jemand darunter zu leiden hat?
Also das, was man so an dem Tag erlebt, wie diesen, ist erstmal nur das Wetter und wir interessieren uns für Klimaänderungen. Das heißt, es geht um langfristigere Prozesse. Also wie ändert sich das Wetter auf lange Sicht? Also wie würde sich zum Beispiel, wie würden sich die Wintertemperaturen oder die Novembertemperaturen über ein Mittel von 30 Jahren verändern oder einen Trend von 30 Jahren. Also wenn jetzt zum Beispiel auch bei der globalen Temperatur, wenn der Weltklimarat sowas sagt wie die globale Erwärmung hat im Jahr 2012 0,85 Grad erreicht, dann basiert das auf Trendlinie, die durch eine ganz lange Datenreihe gelegt wurde, die schon 1880 anfing zum Beispiel. Und das, was ein Tag eben, was man so erlebt an einem Tag, ist einfach das Wetter. Was natürlich schon so ist, ist, dass es eben diesen Erwärmungstrend gibt auf der Erde, eigentlich an allen Orten. Und dass eben solche warmen Temperaturen, wie man sie dann auch an einzelnen Tagen erlebt, wahrscheinlicher werden unter dem Klimawandel.
Na, der Unterschied ist ja so ein bisschen bei der Sache auch beim Thema Wetter, Klima, bei der Unterscheidung. Das Wetter ist ja das, was wir auch als Laien einfach alltäglich wahrnehmen und worüber man ja auch sehr emotional diskutiert. Also das sind ja abendfüllende Gespräche, manchmal darüber, ob jetzt der Sommer zu spät kam, zu heiß war, zu trocken oder genau richtig war. Warum wird denn Wetter so emotional diskutiert? Und das große Ganze, das Klima, so unterschiedlich wahrgenommen und so vielleicht zu wenig emotional diskutiert?
Also ich glaube, dass Wetter ein emotionales Thema ist, das ist einfach so, weil das ist das, was ich fühle, wenn ich rausgehe, dann ist mir eben zu heiß oder ich kriege nasse Füße. Und das ist natürlich was, was man direkt spürt. Und außerdem hat es, glaube ich, auch geschichtlich immer eine große Relevanz gehabt, also dass man eben als Bauer wissen muss, wie das Wetter ist, wenn man sich Sorgen um seine Ernte macht zum Beispiel, oder wenn man Fischer ist und aufs Meer rausfahren will, dann interessiert einen auch, ob da gerade ein Sturm aufzieht. Also insofern hat Wetter auch immer wahrscheinlich eine existenzielle Bedeutung gehabt, früher für die Menschen, jetzt vielleicht weniger, wobei das halt heute eher immer noch so ist, dass eben die Ernten vom Wetter abhängen. Daran hat sich ja grundsätzlich nichts geändert, auch wenn wir das nicht mehr so deutlich spüren, vielleicht weil wir unsere Lebensmittel im Supermarkt kaufen. Und warum, sicher ist das ein bisschen die Frage, dass dieser langfristige Trend in der Erwärmung nicht das ist, was wir jeden Tag an an unserem Körper spüren. Aber dennoch ist es natürlich so, dass auch dieser langfristige Trend sich in Tagestemperaturen äußert am Ende. Also wenn es insgesamt langfristig wärmer wird, dann ist eben, wird auch ein Tag mit höherer Wahrscheinlichkeit warm sein. Mhm. Also Hitzewellen werden häufiger und das sind natürlich auch Ereignisse, die wir dann spüren, auch wenn wir nicht sagen können, dieses einzelne Ereignis ist hundertprozentig auf den Klimawandel zurückzuführen. So gibt es doch solche Aussagen wie: Die Hitzewelle im Jahr 2003 ist durch den Klimawandel, der bis dahin stattgefunden hat, doppelt so wahrscheinlich geworden.
Inwieweit sind denn so bestimmte Wetterphasen oder Klimaschwankungen oder Temperaturschwankungen auch normal? Also ab wann ist es Klimawandel und was versteht man darunter?
Ja, Klima ist es dann eben, wenn man sich langfristigere Veränderungen anguckt, also langfristige Mittel. Also bei der globalen Temperatur geht man davon aus, dass man sich immer um 30 Jahresperioden Gedanken machen muss und darüber Trends angucken muss und dass kürzere Zeiträume da zum Beispiel nicht so viel Sinn machen, weil es auch immer interne Variabilität im Klimasystem gibt, die natürlich ist. Also zum Beispiel der Wechsel zwischen El Niño und La Niña Phasen ist was natürlich im Weltwettergeschehen sozusagen vorkommt und immer diese Ereignisse wechseln sich halt ab auf Zeiträumen von 2 bis 7 Jahren und zum Beispiel ein El Niño-Jahr ist immer tendenziell mit höherer globaler Temperatur verbunden, ein La Niña-Jahr eher mit kalten Temperaturen und so sieht man halt auch an der globalen Temperatur immer eine Schwankung, die auch schon immer natürlich da war. Aber das, was wir halt sehen, geht über dieses natürliche Maß hinaus. Also wir wissen zum Beispiel, dass die letzten 30 Jahre in der globalen Temperatur wärmer waren als mehr als 1000 Jahre davor. Und da hat man sich eben dann 30 Jahresmittel angeguckt.
Welche konkreten Gefahren gehen denn vom Klimawandel tatsächlich aus? Es ist ja unglaublich viel in der Diskussion. Einiges scheint zugespitzt zu sein, vielleicht auch übertrieben. Also es werden Szenarien entworfen, dass ganze Länder eines Tages vom Wasser überdeckt sein werden. Welche Gefahren sind realistisch, wenn es mit dem Klimawandel und mit der Erderwärmung so weitergeht wie bislang?
Also was wir jetzt schon eigentlich deutlich sehen, ist, dass Extreme zunehmen. Also so, am deutlichsten sichtbar oder am deutlichsten erkennen kann man diesen Trend bei den Temperaturen. Also da werden einfach besonders heiße Sommer häufiger. Aber auch bei Niederschlägen können wir das inzwischen feststellen, dass wenn man sich zum Beispiel Niederschlagsrekorde anguckt, also die, wo der Niederschlag an einem Tag so stark war wie bisher in der Beobachtungszeitreihe vorher nicht, dann treten diese Rekorde häufiger auf, als wir es erklären können, wenn sich das Klima nicht ändern würde. Dann würden wir einfach, dann würden auch ab und zu Rekorde auftreten, aber eben sehr viel seltener, als wir das jetzt schon beobachten. Und das sind Phänomene, die wir jetzt schon sehen und die sich unter weiterem Klimawandel verstärken werden.
Kannst du erklären, was verantwortlich ist für die größere Hitze oder die stärkeren Regenfälle?
Also bei den Temperaturen ist es einfach wirklich dieser Treibhausgaseffekt, der eben auch die globale Temperatur beeinflusst. Da ist es einfach so, dass Sonnenstrahlung, also kurzwellige Strahlung auf der Erde ankommt und das CO2 in der Atmosphäre, wo wir gerade die Konzentration erhöhen, die langwellige Strahlung nicht, also die absorbiert und nicht, also einen kleineren Teil wieder zurück ins Weltall strahlen lässt. Und das führt insgesamt dazu, dass sich die Erde erwärmt und das sieht man eben am Ende überall auf der Erde. Also wenn man sich die historischen Beobachtungen anguckt und eine Weltkarte, wo einfach der Trend aufgezeichnet ist in der Temperaturzeitreihe, dann ist die ganze Erde wärmer geworden. Also es gibt einen Punkt im Ozean, im nördlichen Ozean, wo es sich abgekühlt hat, aber ansonsten ist es einfach überall wärmer geworden. Und wenn man sich die Jahresmitteltemperaturen anguckt. Und beim Niederschlag denken wir, dass diese Extremniederschläge mit der Feuchtigkeit zusammenhängt, die Luft aufnehmen kann. Das ist diese ganz einfache Regel, warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Und die Niederschläge an sich sind nicht unbedingt, die normale Niederschlagsmenge hängt nicht direkt damit zusammen, wie viel Wasser die Luft aufnehmen kann. Aber gerade extreme Niederschläge, da sieht man diesen Zusammenhang. Die hängen eben damit zusammen, wie viel Wasser die Luft auch speichern kann. Das ist sozusagen das Potenzial, was dann eben auch abgeregnet werden kann. Und das nimmt zu, wenn die Temperatur zunimmt, einfach nach dieser ganz einfachen Regel. Und dann gibt es noch andere Phänomene, die Niederschlag beeinflussen, wo das dann eher dynamische Prozesse sind. Also ein Monsunniederschlag ist durch ganz bestimmte dynamische Situationen ausgelöst. Aber es ist auch immer dieses Grundphänomen dahinter, wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen.
Welche Folgen hat denn die Erderwärmung konkret für den Menschen? Geht es darum, dass es Gebiete gibt auf dem Planeten, die dann irgendwann nicht mehr bewohnbar sind? Solange es nur in Anführungsstrichen die Natur betrifft, tangiert es ja viele nicht. Fängt ja erst an, so ein Prozess des Nachdenkens einzusetzen, wenn es einen selbst betrifft.
Es gab jetzt gerade eine Studie, die veröffentlicht worden ist, wo es auch um die Frage geht, werden bestimmte Gebiete auf der Erde unbewohnbar? Und tatsächlich, die haben sich halt die Golfstaaten angeguckt und für diese Region festgestellt, dass das tatsächlich passieren kann. Und da würde unbewohnbar wirklich bedeuten, ich gehe raus und es ist so heiß, dass ich das nicht, nicht über Stunden aushalten kann. Aber was davor passiert, ist sicher auch schon hochrelevant für uns, weil also erstmal hat es auch direkte gesundheitliche Folgen, die Erwärmung. Also in der Hitzewelle 2003 zum Beispiel hat man festgestellt, dass es mehr als 70.000 Hitzetote wirklich gab. Und das ist eine Seite, aber auch welche Auswirkungen einfach Wetterextreme haben, auch auf unsere Wirtschaft zum Beispiel. Also das ist immer eine Frage, wo man sich natürlich interessiert, wie beeinflusst das langfristig unser Wirtschaftswachstum und ist nicht das, was wir eigentlich tun müssten, um die Emissionen zu vermeiden, viel weniger, also auch kostenmäßig so viel weniger als das, was der Klimawandel am Ende an Kosten verursachen wird. Und das sind genau die Fragen, die es geht. Und das eben tritt schon viel früher auf, als wirklich Regionen unbewohnbar werden.
Kann man da schon Vorhersagen treffen, wie das die Wirtschaft betreffen wird?
Also es gibt zum Beispiel empirische Studien, wie sich Hurricanes in den USA auf das Wirtschaftswachstum ausgewirkt haben. Und da hat man wirklich ohne Modell, also nur ein statistisches Modell, man hat sich das Wirtschaftswachstum in der Zeitreihe angeguckt und dann eben die einzelnen Hurricanes gehabt und geguckt, wie hat das diese Zeitreihe beeinflusst. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, dass Hurricanes sehr, sehr wohl einen langfristigen Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben, der auch nicht nur in dem ein Jahr sichtbar ist, sondern auch noch 20 Jahre später, weil das halt auch ganz viel Wiederaufbau erfordert. Und das sind Fragen, die wir, glaube ich, noch viel besser verstehen müssen. Also wie auch nicht nur der ganz direkte Effekt in dem jeweiligen Jahr ist, sondern wie sich eigentlich langfristig solche extremen Ereignisse dann auch aufs Wirtschaftswachstum auswirken. Und dann ist es aber auch tatsächlich so, dass in vielen Gebieten diese extremen Ereignisse auch wirklich noch diese ganz ursprüngliche existenzielle Bedeutung haben, also dass Menschen davon betroffen werden, sterben oder es gibt zum Beispiel Schätzungen von Vertreibung durch wetterbedingte Einflüsse und da gibt es eine Schätzung, die sagt, dass im Mittel von 2008 bis 2012 haben sie sich das, glaube ich, angeguckt, 26 Millionen Menschen pro Jahr auf der Flucht sind durch Wetterereignisse. Das ist nicht unbedingt internationale Flucht, sondern auch Flucht innerhalb des Landes, einfach, dass sie ihr normales Wohngebiet verlassen müssen, weil eben ein Hurricane aufgetreten ist oder ähnliche Wetterphänomene. Und da ist eben auch die große Frage, wie ändert sich diese Zahl, wenn wir weiter CO2 emittieren?
Vom 30. November bis zum 11. Dezember tagt in Paris die UN-Klimakonferenz. Wir hören mal, um was es dort gehen soll.
Der Meteorologische Dienst Großbritanniens hat in dieser Woche gemeldet, dass die globale Erwärmung 2015 die 1-Grad-Grenze erreicht. Für viele Wissenschaftler ein Alarmsignal und ein Zeichen, dass dringend mehr gegen die globale Erwärmung getan werden muss. Als eine der Hauptursachen der globalen Erwärmung gilt der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid, CO2, etwa durch Industrie- und Autoabgase. Beim UN-Klimagipfel sollen sich die teilnehmenden Länder verpflichten, ihre CO2-Emissionen zu beschränken. Eine solche Verpflichtung gibt es bereits, das Kyoto-Protokoll. Allerdings sind einige Staaten ihm gar nicht erst beigetreten oder haben es zwischenzeitlich verlassen. Das neue Klimaabkommen soll möglichst viele Länder wieder ins Boot holen, auch Schwellen- und Entwicklungsländer. Es soll ab 2020 gelten.
Im Dezember tagt in Paris die UN-Klimakonferenz. Welche Maßnahmen sind denn von dort notwendig? Was muss getroffen werden, damit man die Klimaschutzziele erreicht?
Also man hat sich da ja eigentlich schon darauf geeinigt, dass man die globale Temperatur auf 2 Grad beschränken möchte, eigentlich sogar auf 1,5 Grad. Also das ist die Forderung, die von den Entwicklungsländern und kleinen Inselstaaten auf den Tisch gelegt wird.
Kannst du das vielleicht auch nochmal kurz erklären, diese Erderwärmung um maximal 2 Grad? Gibt es dafür, ist das beschränkt auf einen Zeitraum?
Erstmal nicht auf einen Zeitraum begrenzt. Also es wird einfach gesagt, 2 Grad in Bezug zum vorindustriellen Temperaturniveau. Das ist die Maßgabe und wann das eintritt, wird nicht weiter festgelegt. Und das ist auch, also man hat einfach festgestellt aus Modellsimulationen, dass man relativ gut sagen kann, wie viel CO2 wir insgesamt noch emittieren müssen, wenn wir unter diesen 2 Grad bleiben wollen, ohne genau festzulegen, wann diese 2 Grad erreicht werden. Und diese Menge ist eben gut bekannt, also wirklich als kumulative Emissionen. Das heißt, man summiert über die ganze Vergangenheit immer auf, wie viel CO2 wir emittiert haben bis heute. Und dann kann man noch sagen, okay, das sind die kumulativen Emissionen bis jetzt und unser Gesamtbudget ist so und so groß und dann dürfen wir den Teil noch emittieren, um mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad zu bleiben. Und das ist ja erstmal schon mal was, eine ziemlich klare Vorgabe ist, dass man sozusagen eine Gesamtmenge hat, die man jetzt verteilen kann unter den Staaten und wo man sagen kann, du darfst insgesamt noch so viel emittieren und dann müssen wir auch wirklich bei 0 Emissionen ankommen. Das heißt, danach darf nicht mehr weiter emittiert werden, weil sich das eben aufaddieren würde auf die Menge.
Wenn man jetzt sagt, das Minimalziel sind also 2 Grad Erwärmung, kann man denn sagen, wo man aktuell schon steht?
Jetzt haben wir ungefähr 0,9 Grad globale Erwärmung. Also dieses Jahr könnte sogar zum ersten Mal 1 Grad Erwärmung erreicht werden, weil wir gerade in einem El Niño-Jahr sind, die tendenziell ja immer wärmer sind. Aber eigentlich macht man diese Aussagen eben nicht für einzelne Jahre, sondern mit diesem langfristigen Trend, was ich auch beschrieben habe. Und deshalb, also es ist eben so, dass es auf dem besten Wege ein Rekordjahr zu werden. Also es ist praktisch schon sicher, also relativ unabhängig davon, was jetzt noch im Dezember passiert, dass es ein Rekordjahr wird, was die globale Temperatur angeht. Und insgesamt, wenn man das eher auf diese Trendanalyse zurückführt, sind wir ungefähr bei 0,9 Grad globaler Erwärmung.
Und wieso hat man sich auf diese 2 Grad festgelegt? Ab da wird es dann total schlimm oder hat man einfach gesagt, das ist irgendwie realistisch?
Es ist eben auch so, dass auch unter 2 Grad schon gefährliche Dinge passieren. Also das ist eben ja auch jetzt schon so, dass man schon diese Zunahme an Extremereignissen bemerkt, dass Dürren häufiger vorkommen, Hitzewellen häufiger werden. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt schon sehe, wo wir gerade knapp 1 Grad globale Erwärmung haben. Deshalb sind wir auch bei 2 Grad nicht sicher. Bei 2 Grad ist es eben so, es gibt einige Kippelemente des Klimasystems und da macht man sich eben besondere Sorgen, dass wir die globale Temperatur, die diese Kippelemente auslösen, irgendwann überschreiten könnten. Und viele davon liegen über 2 Grad, einige aber auch schon darunter. Also auch da in Bezug auf diese Kippelemente wären wir nicht ganz sicher. Also zum Beispiel, wenn man sich Korallenriffe anguckt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass auch 2 Grad globale Erwärmung schon eigentlich zu viel sind für sie. Das Grönlandeis ist so ein Kippelement, wo um 2 Grad auch irgendwo die Schwelle liegen würde, wo das eben anfängt zu schmelzen und dann irgendwann unaufhaltsam schmilzt. Der kritische Bereich fängt aber auch da eigentlich schon bei 1 Grad an. Also wir sind da eigentlich auch schon drin.
Auf die Gefahren, dass das jetzt zu technisch wird und für den Laien unverständlich, lässt sich vielleicht erklären, wie diese Geschichten berechnet werden? Also dass du sagen kannst, 2 Grad sind für die Korallenriffe zu viel?
Also bei den Korallen ist es so, die werden eigentlich von zwei Sachen bedroht. Einmal von der Temperatur, also wirklich der Wassertemperatur. Und das andere ist die Versauerung der Ozeane, weil die sich eben auch aus Kalk zusammensetzen. Und wenn der Ozean versauert, fangen sie irgendwann an, sich aufzulösen. Und wir haben hier am PIC eine Studie gemacht, wo es uns um diese erste Komponente geht. Also wie werden sie eigentlich durch die Temperaturerhöhung bedroht? Und die Temperaturerhöhung löst bei den Korallen diese Bleichungsereignisse aus, also dass die so weiß erscheinen. Das hat man, glaube ich, irgendwie schon mal gehört. Und man hat festgestellt aus Beobachtungen, dass die sich relativ gut beschreiben lassen, wenn man einen bestimmten Temperaturindikator zugrunde legt. Also man muss praktisch die Ozeantemperatur messen und wissen, an welche Temperaturen die Korallen angepasst sind. Und wenn sie dann für eine bestimmte Temperatur für eine bestimmte Zeit außerhalb dieses Temperaturbereiches liegen, an denen sie angepasst sind, dann wird es eben für die Korallen kritisch.
Jetzt hast du von diesen Kippelementen gesprochen. Gibt es eigentlich einen Punkt, wo man sagen kann, da lässt sich dann die Klimauhr nicht mehr zurückdrehen, wenn irgendwie sowas ins Rollen gekommen ist und ein paar von den Sachen umgekippt sind?
Also bei diesen einzelnen Phänomenen ist das so, die sind eben dadurch charakterisiert, dass sie sich dann nicht mehr rückgängig machen, also dass man einen Prozess angestoßen hat, der selbst wenn man das Klima dann stabilisieren würde, weiterlaufen würde. Also beim Grönlandeis ist das so und das ist vielleicht auch was man sich ganz gut vorstellen kann. Da hängt das Abschmelzen einmal natürlich von dem Wetter ab, also von den Temperaturen und Niederschlägen, die über Grönland herrschen, aber zum anderen auch davon, wie hoch das Eisschild selber ist, weil die Temperatur mit zunehmender Höhe abnimmt, ist sozusagen das Grönland-Eisschild sein eigener Berg. Also das ist sozusagen an der Oberfläche von Grönland, ist es so kalt, dass eben auch Niederschläge da als Schnee fallen. Und wenn es jetzt wärmer wird und das Grönland-Eis abschmilzt und damit auch die Oberfläche absinkt, kommt sie auch in niedrigere Regionen, wo die Temperatur an sich schon wärmer ist. Und das kann dann eben dazu führen, dass selbst wenn man das Wetter dann festhalten würde, das Eis weiter schmilzt und dann eben unaufhaltsam.
Wie stehst du zum Kyoto-Protokoll?
Also ich meine, ja, das Kyoto-Protokoll ist sicher ein erster Schritt, die globale Erwärmung irgendwie in den Griff zu bekommen. Und das ist aber klar also das Kyoto-Protokoll hat ja erstmal nur die Industriestaaten eingeschlossen und jetzt geht es eben darum, alle Staaten einzubeziehen, weil es am Ende ja auch auf die gesamten globalen Emissionen ankommt.
Es gibt viel Kritik am Kyoto-Protokoll. Seit 2005 ist es in Kraft, nicht ratifiziert von den USA. Jetzt war es so, dass im Vorfeld von der Konferenz in Paris die Teilnehmerländer ja auch schon ihre Klimaschutzziele einreichen mussten. Du hast es ja gesagt, ihr habt schon berechnet, dass das auch alles nicht ausreicht. Welche realistischen Hoffnungen kann man sich dann machen, dass diese Konferenz in Paris etwas zutage fördert, dass diese Klimawandelfolgen abgewendet werden können?
Also ich bin da auch unsicher. Also ich glaube, keiner kann es ja wirklich vorhersagen, was in Paris rauskommen wird. Meine Hoffnung wäre einfach, dass ein Rahmen abgesteckt wird, wo wirklich nachvollziehbare Emissionsreduktionsziele beschrieben werden, die am Ende wirklich überprüfbar sind und auch die Überprüfungsmechanismen dafür ganz klar installiert werden. Und dann nach Möglichkeit ein Prozess, der in schnellerer Abfolge ermöglicht, diese Ziele Updates für diese Ziele zu machen und sie eben strenger zu machen, als sie jetzt gerade sind. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Also in dem Sinne war das Kyoto-Protokoll wahrscheinlich auch hilfreich, weil es zumindest für die Industriestaaten dieses Reporting etabliert hat, dass immer beschrieben wird, wie viel CO2 hat das Land überhaupt emittiert und ein Rahmen dafür geschaffen wurde, all diese Informationen erstmal zu haben. Und das braucht man jetzt eben genauso weltweit. Und dann muss man die Ziele nach und nach strenger formulieren und das möglichst schnell. Und das wäre meine Hoffnung, dass da zumindest irgendwie ein erster Schritt hin gemacht wird.
Sind denn Unternehmen da das größte Hindernis, also deren Einfluss?
Wir können es ja, vielleicht konkretisieren. Also wir sprechen gerade über den VW-Skandal jetzt seit Wochen. Systematische Schönung von Abgasemissionen, Emissionswerten. Jeder Fachmann sagt, das ist bekannt, das macht jeder Hersteller. Bislang hat sich daran niemand gestört, auch die Politik nicht. Es gibt hier auch das Umweltbundesamt in Deutschland, das auch darüber Bescheid gewusst haben soll. Wie sollen Maßnahmen zum Klimaschutz und Abkommen über die Reduzierung von Treibhausgasen realistisch und nachhaltig umgesetzt werden, wenn offenbar Erkenntnisse, die man hat über Umweltverschmutzung, über Treibhausgase, so unterm Deckel gehalten werden, wenn es doch der Wirtschaft nutzt?
Ja, ich glaube, dass das einfach nicht so sein darf. Und eigentlich, ich würde auch hoffen, dass es nicht so ist. Also das sind ja auch immer relativ kleine Gruppen wahrscheinlich, denen das sehr viel nützt und der großen Allgemeinheit dann aber eben nicht. Und meine Hoffnung wäre schon, dass man solche Mechanismen aufzeigt, also dass es einfach den Menschen bewusst wird, wer da profitiert und wer nicht profitiert. Und das ist ja vielleicht viel mehr Ihre Aufgabe als meine, das eben zu tun. Also genau solche Mechanismen aufzudecken, wenn es Lobbyismus gibt, der rein im Firmeninteresse irgendwie versucht, Politik zu beeinflussen. Und wenn das eben nicht zugunsten der Allgemeinheit ist, dann muss man sowas sichtbar machen. Und meine Hoffnung wäre, dass man das durchaus kann und dass das dann auch nicht weiter zugelassen wird. Mhm. Natürlich ist das optimistisch. Also ich will auch nicht sagen, dass es nicht genug andere Fälle gibt, aber ja, wie gesagt, also vielleicht kann man mehr tun, sowas wirklich sichtbar zu machen.
Aber das war die Ausgangsfrage von Jenny. Ist die Wirtschaft oder sind Wirtschaftsziele der große Hemmschuh für die Umsetzung von Klimaschutzzielen? Also steht da einfach die Wirtschaft und stehen wirtschaftliche Interessen davor, unternehmerische wie auch volkswirtschaftliche?
Die große Frage ist ja einfach, welche wirtschaftlichen Risiken der Klimawandel an sich mit sich bringt. Und ich glaube, diese Risiken, die sind groß und die unterschätzen wir wahrscheinlich gerade noch. Und dann wird diese Frage genau andersrum beantwortet. Also der Klimawandel an sich ist die Gefahr für die Wirtschaft und nicht die Emissionsvermeidungsmaßnahmen. Also das können immer noch für einzelne Firmen Risikofaktoren sein, aber nicht im großen Ganzen.
Wieso gibt es denn verschiedene Klimamodelle? Also ein Klimamodell ist immer eine Vorhersage, oder? Also wie das Klima in einem bestimmten Jahr dann sein wird. Und wieso kommen da so unterschiedliche zustande?
Oder also das Modell ist erstmal so ein Computerprogramm eben. Also man weiß, welche physikalischen Gleichungen man einfach beschreiben muss. Und dann muss man das in ein Computerprogramm umsetzen, was mir dann eben genau diese Gleichungen löst. Aber da gibt es verschiedene Lösungsansätze zum Beispiel und verschiedene Prozesse muss ich auch vereinfacht beschreiben. Und da auf der Welt gibt es einfach verschiedene Modellierungsgruppen, also Leute, die genau diese Modelle bauen. Und davon gibt es mehrere auf der Welt. Und die kommen dann natürlich in ihren Projektionen nicht auf die ganz genau die gleichen Zahlen am Ende. Und das ist aber auch gut so. Also es ist ja gerade wirklich gut, dass diese Gruppen unabhängig voneinander auf Basis ihres Wissens, natürlich gibt es auch Austausch zwischen den Gruppen, aber ich würde ja fast sagen, je unabhängiger, je besser sozusagen ihre Modelle entwickeln und wenn man dann sieht, die Modelle sind sich trotzdem einig, dann denke ich, dann ist das einfach ein sehr klarer Hinweis darauf, dass wir, wie robust unsere Projektionen sind und in der Situation sind wir eigentlich gerade, dass es viele verschiedene Projektionen gibt von ganz unterschiedlichen Gruppen, aber wir stellen fest, dass sie sich in der globalen Temperatur zum Beispiel sehr einig sind.
Welche Klimaschutzziele hat sich Deutschland denn auferlegt?
Also in Deutschland ist unser Ziel, dass wir bis 2020 40% Emissionsreduktion haben und dann bis 2050 80-95%. Und das sind eigentlich schon sehr klare Vorgaben. Also wenn das wirklich umgesetzt wird, ist auch sehr klar, also dann ist auch für die Wirtschaft absehbar, dass da jetzt Regulierungen zu erfolgen müssen, die dafür sorgen, dass wir wirklich auf diesem Pfad, auf diesem Pfad entlang gehen, dass wir praktisch kurz nach Mitte des Jahrhunderts irgendwann kohlenstofffrei sind. Die Vorgaben sind ja eigentlich gemacht. Also jetzt geht es halt wirklich um die Umsetzung. Also oft hört man ja aus der Wirtschaft einfach dieses Argument, wir brauchen Planungssicherheit. Mhm. Und viel mehr Planungssicherheit als bei diesem Klimaschutzproblem gibt es eigentlich nicht, weil das ist einfach total absehbar. Also Mitte des Jahrhunderts oder kurz danach müssen wir kohlenstofffrei sein. Das ist nicht mehr weit. Und es liegen auch Maßnahmen, also Vorschläge für Maßnahmen auf dem Tisch. Es ist im Prinzip klar, was gemacht werden müsste. Und am Ende ist es einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob diese Ziele umgesetzt werden oder nicht.
Es scheint noch weit entfernt, bis die Folgen des Klimawandels unabwendbar sein werden. Einige Prognosen gehen davon aus, dass es immense Fluchtbewegungen geben wird, ein Phänomen, das wir auch aktuell aus anderen Gründen beobachten. Momentan reden Politiker davon, dass die Fluchtursachen bekämpft werden müssen, etwas, das lange vernachlässigt wurde. Ähnlich könnte man in 30, 40 Jahren urteilen, wenn Menschen wegen des Klimawandels unbewohnbare Regionen verlassen.
Ja, ich denke schon. Also es ist ja auch aktuell so, dass man diese 26 Millionen Flüchtlinge hat, die von Naturkatastrophen verursacht sind, also wo man einfach die Ursache schon eingegrenzt hat. Und der allergrößte Anteil, also Naturkatastrophen schließt auch immer Erdbeben und Vulkanausbrüche ein, aber der allergrößte Anteil sind wirklich wetterbedingte Desaster, also der größte Anteil sind wirklich Überflutungen und der zweitgrößte sind Stürme, also tropische Stürme und extratropische Stürme. Und die Zahlen sind ja heute schon so, also diese Flüchtlinge oder diese Vertreibung gibt es eben. Und wenn man jetzt weiß, Überflutungen werden häufiger, dann ist es auch klar, dass das auch auf diese Größe wirken wird, auf die Menschen, die dann da vertrieben werden aus den Gebieten. Und es gibt durchaus Projektionen, wo die Anzahl der Betroffenen oder von Überflutungsereignissen betroffenen Menschen berechnet wurden für verschiedene globale Erwärmungsniveaus. Und da sieht man eben, dass diese Zahl tatsächlich steigen wird. Der Mittelmeerraum ist so ein Beispiel, wo sich eigentlich die Modelle ziemlich einig sind, dass der trockener wird. Und da ist Wasserverfügbarkeit zum Teil ja sowieso schon ein großes Problem. Und man weiß zum Beispiel für Syrien, dass es da von 2007 bis 2010, glaube ich, eine Dürre gab, die auch ein Rekordausmaß hatte. Also Dürren werden auch immer durch zwei Faktoren bedingt. Einmal Niederschläge, wo man direkt dran denkt, aber das andere sind eben auch die hohen Temperaturen, die dann die Verdunstung fördern. Also die beiden Komponenten zusammen wurden in so einen Dürreindex umgerechnet und der hat eben auch Rekordniveau erreicht da um 2008. Die kleinen und mittleren Bauern hatten dann fast keine Produktion mehr und das hat zu einer großen Fluchtbewegung vom Land in die Stadt geführt von 1,5 Millionen. Das sind die Schätzungen, die es da in der Veröffentlichung zu gibt. Und das hat eben die an sich schon instabile Situation sicher nicht leichter gemacht. Und unsere Projektionen von den Wassermodellen, die an unserem Projekt zum Beispiel beteiligt sind, zeigen sehr klar, dass diese Region weiter trockener wird. Also dass die, wenn man sich da so ein Wasserverfügbarkeitsmaß anguckt, dann würde auch in einer 2-Grad-Welt die Wasserverfügbarkeit da bis um 50% zurückgehen. Und das eben in Syrien, für Marokko ist es ähnlich. Und auch der nördliche Rand des Mittelmeers wird trockener werden.
Also dann geht es irgendwann auch um den Kampf um die Ressourcen.
Genau, das wird, also Wasser als Ressource wird da sicher ein großes Problem werden, ja.
Jetzt neigt der Mensch, so mal allgemein formuliert, sehr so dazu, erst aktiv zu werden, wenn es keine Alternative mehr gibt, also wenn die Gefährdung quasi schon vor der Haustür steht. Sagen wir mal so dieses Bild von 5 vor 12, ist es jetzt schon 5 vor 12 oder kann der Mensch sich noch ein bisschen gehen lassen?
Nee, glaube ich gar nicht. Also ist das wirklich so, wenn wir dieser Emissionsgedanke, dieser Gedanke von dem Kohlen- oder CO2-Budget, was wir noch zur Verfügung haben, der sagt ja zwar, es kommt nicht so sehr darauf an, wann ich meine Emissionen reduziere, also ich könnte auch jetzt noch weitermachen und dann nur umso stärker reduzieren, aber dieses umso stärker reduzieren wird einfach viel teurer. Also es ist einfach so, wir müssen möglichst früh anfangen, um noch mit einer vertretbaren Geschwindigkeit reduzieren zu müssen und können dann hoffentlich. Wir müssen dafür ja wirklich, um kohlenstofffrei zu werden, schon unsere Gesellschaft völlig umstellen. Und das ist einfach eine große Bewegung. Und da können wir nicht damit rechnen, dass wir das ganz am Ende mit innerhalb von, ich weiß nicht, 20 Jahren schaffen werden. Also noch steigen die Emissionen ja. Wenn die also weiter steigen, dann wird diese Zeitspanne nur immer kürzer. Und das ist im Prinzip die Zeit, die uns verbleibt, unsere gesamte Gesellschaft umzustellen. Also die ganze Energieerzeugung. Und da müssen wir einfach jetzt anfangen.
Ein mahnendes Schlusswort, für das wir uns ebenso bedanken wollen wie für dieses Gespräch. Katja Frieler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bitte. Please listen carefully.
Das war Leitmedium, der Podcast. Zum Blog www.leitmedium.de.